Ja, guten Abend auch von mir. Das ist tatsächlich so, dass es letzte Woche die Predigt von Serena, fand ich auch, eine ganz eindrückliche Predigt war. Ich habe mir da auch viele Gedanken noch gemacht in der Woche, auch mit Serena zusammen nochmal. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe heute Abend einfach nochmal rein in dieses Thema, auch was es für uns wirklich bedeutet, ein Teil dieser Familie Gottes zu sein, so wie Herbert das gerade auch gesagt hat. Also deswegen greife ich einfach einige von den Gedanken, die Serena gesagt hat, nochmal auf. Und wir werden dann wirklich auch in der zweiten Anbetungszeit nach der Predigt werden wir auch Gelegenheiten haben, dass du das wirklich ergreifen kannst, was das für dich persönlich bedeutet. Also was es ganz konkret für dich und für deine jetzige Situation bedeutet. Denn wenn das wirklich stimmt, dass wir ein Teil der Familie Gottes sind, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Also das wird Auswirkungen auf unser Leben haben, das wird auch Auswirkungen haben auf unseren Dienst in der Gemeinde und es wird auch Auswirkungen darauf haben, wie du die anderen Menschen in der Gemeinde siehst. Eine wichtige Bibelstelle, die Serena vorgelesen hat, war 1. Petrus 1, Vers 23 gewesen. 1. Petrus 1, Vers 23. Ich lese noch mal vor. Denn ihr seid wiedergeboren, da hat Serena erklärt, dieses Wort heißt eigentlich wiedergezeugt oder von oben gezeugt. Also ihr seid wiedergezeugt, von oben gezeugt, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also Serena hat es so interessant gesagt, dass seitdem wir bekehrt sind, also seit dass wir zu Jesus gehören, ist es so, dass wir die DNA von Jesus in uns tragen. Also sowas wie DNA, das haben ja die damaligen biblischen Schreiber noch gar nicht gewusst, was das ist. Aber sie haben gewusst, wie das mit den Verwandtschaftsverhältnissen ist und wie das mit dem Samen ist. Und bei uns ist es so, wir tragen seit unserer Bekehrung die DNA von Jesus in uns. Und natürlich werdet ihr jetzt sagen, ja, aber ich habe doch meine menschliche DNA, also die ich von meinen leiblichen Eltern bekommen habe, die habe ich doch weiterhin. Das ist auch richtig so. Aber in geistlicher Hinsicht tragen wir ab dem Moment, wo wir zu Jesus gehören, tragen wir seine DNA und wir gehören zu seiner Familie, also leiblich zu seiner Familie. Was bedeutet das ganz konkret für uns? Also, es ist nicht wahr, dass Gott uns nur als Kinder angenommen hat. Das ist manchmal so ein Satz, den hört man in Predigten oder auch sonst in der christlichen Szene, dass man sagt, wenn wir uns dazu entscheiden, Jesus nachzufolgen, dann nimmt er uns als Kinder an. Aber ein Kind annehmen, das ist ja eigentlich das, was wir im Weltlichen so als Adoption bezeichnen. Also das heißt, ein Kind, das vielleicht keine leiblichen Eltern mehr hat oder ein Kind, das von seinen leiblichen Eltern freigegeben wurde, das wird von anderen Eltern adoptiert. Dann gibt es einen Verwaltungsakt, wo praktisch eine Urkunde aufgesetzt wird, wo dann drin steht, dieses Kind ist jetzt rechtlich das Kind von diesen neuen Adoptiveltern. Genau, aber dieses Kind trägt natürlich nicht die DNA dieser Adoptiveltern. Das ist so eine Sache, die mir letztes Mal so beim Zuhören auch ganz, ganz deutlich geworden ist. Und das ist eben der Unterschied bei uns. Wir sind wirklich von oben gezeugt. Wir sind nicht nur angenommen, sondern von oben gezeugt. Also wir tragen diese DNA von Jesus in uns. Das kann manchmal hier in der zwischenmenschlichen Ebene kann das ganz interessante Auswirkungen haben. Also bei mir ist es so, ich bin in meiner Familie zusammen mit einem Pflegebruder aufgewachsen. Der kam ein paar Monate bevor ich geboren wurde, kam der in unsere Familie. Also der war schon da, als ich geboren wurde. Und ich bin mit dem zusammen so ganz normal irgendwie aufgewachsen. Und meine Eltern haben das wirklich so gemacht, dass die den genauso behandelt haben wie mich. Da war wirklich überhaupt kein Unterschied gewesen. Und das Resultat war, dass ich das über viele Jahre lang gar nicht gewusst habe, dass das nicht mein leiblicher Bruder ist. Ich habe das nicht gewusst, weil die haben den ganz genauso behandelt wie mich. Aber trotzdem habe ich manchmal den Eindruck gehabt, der ist irgendwie anders. Und zwar nicht nur von seinem Verhalten her, sondern zum Beispiel, wenn wir beide geduscht haben, normalerweise bist du ja dann sauber, du riechst ja eigentlich nach nichts mehr. Aber trotzdem habe ich irgendwie aufgrund seines Körpergeruchs, auch direkt nach dem Duschen, habe ich manchmal gedacht, der riecht irgendwie anders als wir. Also der hat nicht diesen Stallgeruch, wie man so sagt, bei den Schafen, ne? oder bei den Bienen gibt es das ja auch. Irgendwie habe ich gedacht, der riecht nicht so wie wir. Und das fand ich interessant, dass ich als kleines Kind das schon irgendwie spüren konnte, dass der vielleicht doch nicht so richtig zu uns gehört, obwohl meine Eltern da überhaupt keinen Unterschied gemacht haben. Und das hat eigentlich bei adoptierten Kindern oder bei Pflegekindern hat das ganz oft auch den Effekt, wenn sie dann älter werden, wenn sie ins Teenageralter kommen, dass sie das selber auch irgendwann spüren, irgendwann wissen sie es natürlich dann auch, irgendwann sagt man es ihnen auch, wenn sie zur Schule gehen zum Beispiel, dass sie das dann wissen auch so, du bist ein Adoptivkind und nicht unser leibliches Kind. Und das hat zur Folge, dass die ganz oft in der Teenagerzeit anfangen, danach zu suchen, wer ist eigentlich mein leiblicher Vater. Also da ist durch diese DNA ist so eine Sehnsucht da, dass das Kind einfach danach sucht, wer sind eigentlich diese Leute, diese zwei Menschen, die mich gezeugt haben. Da muss ja irgendein leiblicher Vater oder eine leibliche Mutter oder am besten noch beide, die müssen ja da vielleicht noch irgendwo sein und die würde ich eigentlich gerne mal kennenlernen, um zu wissen, wer ist das eigentlich und woher komme ich eigentlich. Und so ist es halt auch bei uns. Also wenn wir sind ja von Gott geschaffen. Und ein Bekannter von mir, der hat mal gesagt, die unerlösten Menschen, die leben ganz oft so, wie wenn sie die ganze Zeit wieder nach dem Paradies suchen würden. Also die leben eigentlich so, wie wenn sie die ganze Zeit rumlaufen und das Paradies wieder suchen, weil sie haben auch diese DNA von Gott, die haben sie mit der Schöpfung schon zwar schon bekommen, aber dann haben sie ja unerlöst gelebt, also sie haben überhaupt nicht danach gelebt. Und sie suchen nach diesem Verwandtschaftsverhältnis. Da muss doch irgendjemand sein über mir, der mich gezeugt hat. Und das passiert eben dann nochmal so richtig in geistlicher Hinsicht auch, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns bekehren, dass wir von oben gezeugt werden und dass wir das checken. Jawohl, Gott ist ja mein Vater. Hast du dir selber schon mal diese Fragen gestellt oder hast du schon mal manchmal dieses Gefühl der Fremdheit gehabt? Vielleicht sogar in der Gemeinde? Also hast du manchmal schon wie so ein Adoptivkind vielleicht dir gedacht, also hier in der Gemeinde, die sind ja alle da so eine Familie, aber irgendwie gehöre ich doch vielleicht nicht so richtig dazu. Oder ich bin eben so ein bisschen anders als die anderen. Oder vielleicht denkst du, die anderen, die haben so eine tolle Gemeinschaft untereinander, aber anscheinend muss ich mich noch irgendwie bewähren oder ich muss mich irgendwie beweisen, dass ich da auch so dazugehören darf. Und dazu müssen wir ganz klar sagen, das sind Lügen des Feindes. Das ist eine Sache, die müssen wir hier an der Stelle wirklich ganz klar offenlegen und sagen, das sind Lügen des Feindes, die er dir einflüstert. Weil das, was er nämlich letztendlich möchte, ist, dass du dich selber nicht als von oben gezeugtes, echtes Kind der Familie siehst, sondern dass du denkst, ich bin ein Adoptivkind. Also ich bin so angenommen, ich bin geduldet. Ja, man behandelt mich gut, aber irgendwie so richtig ganz dazugehören tue ich vielleicht doch nicht. Also mir ist das persönlich nicht fremd. Also ich habe das manchmal auch schon gehabt in Gemeinden, dass ich mich so ein bisschen fremd gefühlt habe, aber ich habe das wirklich irgendwann realisiert. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen Grund dafür. Wir sind eine Familie. Und wenn du dieses Gefühl hast, die einzige Ursache, die es dafür gibt, ist, dass der Feind dir das versucht einzuflüstern. Weil das, was er natürlich möchte, ist, zwischen dich und der Gemeinde wie so eine unsichtbare Wand irgendwie aufzubauen, dass du vielleicht irgendwann dann so weit kommst und sagst so, ah ja, dann gehöre ich halt doch nicht dazu und dann werde ich ja doch nicht das erreichen, was die anderen alle so erreicht haben und ich werde ja nicht so, vielleicht nicht so toll sein oder ich habe nicht so eine große Berufung wie die anderen. Also er will dich sozusagen weghalten von dieser Familie und von dieser Gemeinschaft. Und das ist eine ganz wichtige Zusage von Gott, die er macht, dass er sagt, du bist mein direkt gezeugtes Kind. Du trägst meine DNA. Und meine DNA ist auch etwas, das man nicht einfach ablegen kann. Du kannst gar nicht anders, also wenn du dich bekehrt hast und zu Jesus gekommen bist, du kannst gar nicht anders, als ein direktes Kind zu sein. Und deswegen möchte ich dir heute Abend auch Mut machen. Höre nicht auf diese Lügen des Feindes, die dir sagen wollen, so, ja, du bist halt ein bisschen anders und du gehörst nicht dazu und die anderen sind vielleicht ein bisschen toller als du, oder vielleicht wirklich dann auch, dass es so weit geht, dass du den Eindruck hast, dass du weniger wert bist. Weil da landen dann viele Leute, die sich so auf diese Gedanken einlassen, die landen dann oft an diesem Punkt, dass sie sagen, ja, ich bin weniger wert. Und das können wir unter gar keinen Umständen akzeptieren, weil es ist wirklich so, wir haben die DNA von Gott in uns. Das ist ein Bereich, in den werden wir nachher auch während der Gebetszeit einfach noch ein bisschen reingehen. Und da kannst du dir das wirklich auch noch mal ganz klar machen und auch mit Gott noch mal darüber sprechen. So, was bedeutet das eigentlich, wenn ich deine DNA in mir trage? Ich habe da noch ein bisschen weiter über dieses Thema der göttlichen DNA nachgedacht. Ich habe während meiner Studienzeit mal 2 Jahre lang Pädagogik als Nebenfach studiert. Also die Leute unter uns, die Erzieher sind zum Beispiel, die kennen das natürlich auch, was man da alles lernt. Oder die Leute, die an Schulen arbeiten, die Lehrer sind. Da gibt es so verschiedene Lehren. Also der Mensch, da sagt man zum Beispiel in der Pädagogik, der Mensch wird von der DNA bestimmt und er wird von seinem erlernten Verhalten bestimmt. Also das, was er sich selber an Verhalten erlernt hat. Und dann gibt es da halt verschiedene Theorien. Also die einen ganz harten, die sagen, das ist alles 100% Verhalten. Also die DNA spielt überhaupt keine Rolle. Da gibt es dann so Pädagogen, die sagen, gib mir ein neugeborenes Kind und ich mache aus ihm einen Verbrecher oder einen Wohltäter oder einen König, was du willst. Und dann gibt es die anderen Pädagogen, die sagen, das mit dem Verhalten, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern alles ist durch die DNA vorgegeben. Also alles, was dem Kind in seinem Leben später zustoßen wird, das kommt von den Eltern. Die Eltern sind an allem schuld. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte. Also das ist auch das, was die meisten Pädagogen vertreten, dass sowohl die Erbanlage als auch das erlernte Verhalten dann eine Rolle spielen, wie wir uns später verhalten. Und wir als Christen wissen natürlich auch, dass zusätzlich noch zu diesen ganzen pädagogischen Theorien natürlich auch die geistliche Welt noch unser Verhalten mitbestimmt, egal ob wir erlöst sind oder nicht erlöst sind. Also wenn Gott nicht unser Leben bestimmt, dann gibt es da andere Mächte und Gewalten, die versuchen, Zutritt zu unserem Leben zu bekommen. Also die Folge daraus ist, auch aus diesen ganzen pädagogischen Überlegungen ist, die Folge ist, unerlöste Menschen können sich immer auf solche Festlegungen zurückziehen und sie können das auch immer als Ausrede benutzen. Also ein unerlöster Mensch, der kann immer sagen, ja, ich bin ebenso. Ich bin ebenso. Egal, ob er es jetzt auf die DNA oder auf sein erlerntes Verhalten schiebt, ich bin ebenso. Ich kann halt nicht anders. Das habe ich von meinem Vater oder von meiner Mutter so geerbt. Das sind so Sprüche, die man dann manchmal hört, ne? Oder in meiner Familie gibt es dafür halt eine Anlage. Also, dass die zum Beispiel alle klauen oder dass die alle irgendwie so sich kriminell betätigen. Sagen die Leute halt, ja, in meiner Familie gibt es da halt eine Anlage dafür. So, das zieht sich halt so durch unsere Familie. Wir lachen jetzt drüber, aber mittlerweile ist es ja so, dass solche Sachen sogar vor Gericht manchmal dann erwogen werden. Also Richter denken ja dann wirklich tatsächlich manchmal drüber nach, kann jetzt ein Verbrecher mildernde Umstände bekommen, einfach nur, ja, weil der Arme halt nichts dafür kann, ne? Also seine Eltern sind ja eigentlich dran schuld. Das ist schon krass, ne? Und wir brauchen da aber gar nicht mit dem Finger nur auf die unerlöste Welt zeigen, weil dieses Denken, das kann sich sogar bis in unser Leben, also in unser erlöstes Leben oder auch in die Gemeinde, kann sich das hineinziehen. Also wir haben über diesen ganzen Themenkomplex zum Beispiel auch am Freitagabend in unserem Hauskreis sehr ausführlich gesprochen und da sind wir draufgekommen, dass solche Gedankengebäude zum Teil auch in der Gemeinde existieren, dass Leute sagen, ja, ich bin eben so, ihr müsst mich halt so nehmen, wie ich bin, oder ich kann halt nicht anders, oder das war schon immer so bei mir. Was es zum Beispiel auch gibt, sowohl in der christlichen Szene als auch draußen in der Welt, das sind so Bücher mit Typenbeschreibungen. Also das kursiert auch immer wieder mal in Gemeinden, solche Sachen. Da gibt es zum Beispiel aus der Antike, gibt es zum Beispiel die Lehre von den vier Temperamenten. Also die Choleriker, die Sanguiniker, die Melancholiker und die Phlegmatiker. Das ist zum Beispiel so, wo die Menschen so in vier verschiedene Typen eingeteilt werden. Dann gab es 1928 diese DISG-Theorie, wo so dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft, also DISG, wo diese vier Typen eingeteilt wurden. In den 1990er Jahren hat dann so das Enneagramm kursiert, wo 9 verschiedene Typen aufgezählt wurden. Das würde ich jetzt gar nicht so ausführlich alles bewegen. Oder selbst auch in christlichen Lehrmaterialien gibt es das zum Teil, dass Menschen so eingeteilt werden, auch in verschiedene Typen. Was ist das Ziel von allen diesen Typenlehren? Also das Ziel ist eigentlich, dass wir auf der einen Seite uns selbst besser verstehen, dass wir die anderen besser verstehen und dass wir einschätzen können, wie jemand tickt. Also wie ticke ich selber und wie tickt jemand anders? Also das ist eigentlich die ursprüngliche Absicht von diesen Typenlehren gewesen. Das kann man schon dazu benutzen, auch um die Kommunikation zu verbessern, also seine eigene Kommunikation oder dass man auch besser verstehen kann, was jemand zu einem sagt. Meistens stellen diese Bücher auch klar, dass diese Typen nicht so in reiner Form immer auftreten, sondern dass man meistens irgendwie so eine Mischung ist, also jetzt kein reiner Melancholiker, sondern so eine Mischung aus Melancholiker und Phlegmatiker. Und grundsätzlich ist es gar nicht schlecht, sich mit solchen Büchern zu beschäftigen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Was ist die große Gefahr von diesen ganzen Typenlehren? Die große Gefahr von diesen ganzen Typenlehren ist, man schätzt sich selber ein, man schätzt andere ein und dann fängt man an, danach zu handeln. Also eigentlich sollten diese Bücher ja nur so ein Spiegel sein, die dir mal den Spiegel vorhalten und sagen, guck mal, so, das gibt's alles an Typen. Aber das, was ich manchmal beobachte, ist, dass Menschen, die sich zu stark mit sowas beschäftigt haben, dass sie irgendwann anfangen, tatsächlich danach zu handeln. Und dann sagen so, ja, ich bin halt der stetige Typ oder ich bin halt eher der phlegmatische Typ. Also sie machen sich das, was sie in diesen Büchern gelesen haben, das machen sie sich zu eigen. Und das ist ganz gefährlich, weil dann landen wir wieder da, was wir vorhin gesagt haben. Dann kann man sich darauf zurückziehen und man kann das als Ausrede benutzen und kann sagen, ja, ich bin halt so, ich bin halt ein Phlegmatiker, bei mir geht es halt nicht so schnell. Ich bin halt ein Melancholiker. Bei mir geht es halt manchmal so mit den Emotionen so auf und ab. Das ist halt so bei mir. Also deswegen soll diese Predigt auch ein bisschen dazu dienen, euch mal auf gut Deutsch gesagt die Ausreden wegzunehmen. Denn wir sind von oben gezeugt. Das ist das, was wir gelesen haben und was Serena auch schon letzte Woche gesagt hat. Wir sind von oben gezeugt. Wir haben eine neue DNA und damit, mit der DNA, haben wir auch eine neue Identität erhalten. Es gibt keinen Grund, weiterhin nach unserer alten menschlichen DNA zu leben, denn wir sind bereits neu. Es ist wirklich eine gefährliche Wahrheit zu sagen, du hast seit deiner Bekehrung keinen Grund mehr, deine Art oder dein Temperament oder deine Herkunft, deine leibliche Familie als Ausrede für dein Verhalten zu verwenden. Das ist hart, ne? Also das muss man sich wirklich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Du hast seit deiner Bekehrung keinen Grund mehr, deine Art oder dein Temperament oder deine Herkunft, deine Familie als Ausrede für dein Verhalten zu verwenden. Es ist natürlich so, in unserem geistlichen Leben, es gibt Prozesse, ne? Also es gibt so Prozesse wie Heiligung zum Beispiel oder wie Jüngerschaft, wo wir ja seit einiger Zeit auch verstärkt reingehen. Das sind Prozesse, wo man einfach jemand, der vielleicht ganz am Anfang des Glaubens steht, den nimmt man so an die Hand, oder auch Leute, die schon länger im Glauben sind, die nehmen wir an die Hand und gehen mit ihnen einen Weg, also und führen sie in das rein, was Jesus für sie vorbereitet hat, und wir führen sie in ihre Berufung hinein oder wir führen sie heraus aus alten Gewohnheiten und zeigen ihnen das, was Jesus für sie vorbereitet hat. Das sind Prozesse, Heiligung oder Jüngerschaft, das sind Prozesse. Aber es gibt eine Sache, das ist kein Prozess, und das ist die Erneuerung. Die Erneuerung ist kein Prozess. Die Erneuerung war ein einmaliger Akt, als Jesus uns seine DNA gegeben hat. Wir sind neu und wir haben jederzeit die Möglichkeit, ab der ersten Sekunde nach unserer Bekehrung gemäß dieser neuen DNA zu leben. Wir haben jederzeit die Möglichkeit dazu. Die Erneuerung ist kein Prozess. Das ist so eine Sache, die uns am Freitag auch im Hauskreis wichtig geworden ist, dass wir gesagt haben, wir wehren uns ganz entschieden gegen ein Prozessdenken bei der Erneuerung. Wir wehren uns ganz entschieden gegen ein Denken der Unvollkommenheit. Also, dass man sagt, ich brauche ja noch ein bisschen und ich bin noch nicht so weit. Und es gibt im geistlichen Leben Dinge, die wir lernen müssen oder wo wir reinkommen müssen. Aber die Erneuerung ist nichts, was wir lernen müssen. Die Erneuerung ist kein Prozess. Und das lehnen wir ganz entschieden ab. Dieses Denken der Unvollkommenheit, dieses ich kann ja nicht anders, weil ich bin noch nicht so weit. Sondern wir tragen ab diesem Moment unserer Bekehrung, tragen wir diese neue DNA von Jesus in uns. Und deswegen können wir das nicht akzeptieren, dass Menschen sich selber in so einer Unvollkommenheit sehen. Das ist nicht immer nur eine Ausrede. Also ich habe das zwar gesagt, dass manche Leute das als Ausrede benutzen, aber manchmal ist es vielleicht auch das, was Herbert mal gesagt hat, ein Mangel an Erkenntnis. Also die Leute wissen es einfach nicht. Die Leute denken, das wäre so, dass diese Erneuerung durch Jesus, dass das so ein Prozess ist, aber das ist es nicht. Also deswegen haben wir das heute Abend hoffentlich mal klargestellt. Wir sind vollkommen von oben gezeugt und wir tragen die göttliche DNA in uns. Jetzt sagst du vielleicht, wenn ich so mein eigenes Leben anschaue, da sehe ich nicht so viel Vollkommenheit. Also da ist noch sehr viel, was nicht vollkommen ist in meinem Verhalten, in meinem Denken, in allem, was so passiert in meinem Leben. Ich mache noch viele Fehler, ich versage noch sehr viel. Und wie gehen wir damit um? Also wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen, dass wenn wir in den Spiegel schauen und schon auch unsere eigene Unvollkommenheit sehen, wie passt das zusammen mit dem, dass wir seit unserer Bekehrung von oben gezeugt sind? Die Antwort ist, es kann sein, dass du schon bei deiner natürlichen Geburt von Gott ganz viele tolle Eigenschaften bekommen hast. Also dass Gott bei deiner natürlichen Geburt als Baby, wo du in diese Welt gekommen bist, schon ganz viele tolle Eigenschaften in dir angelegt hat. Aber dann gibt es ja diese Zeitspanne von deiner natürlichen Geburt als Baby bis zu deiner geistlichen Wiedergeburt, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst. Das kann ja länger oder kürzer dauern, je nachdem, ob man schon als Kind zu Jesus findet oder erst als Erwachsener oder erst als Senior. Das gibt es ja unterschiedliche Zeitspannen. Und das, was in dieser Zeitspanne passiert, da leben wir als unerlöste Menschen. Und die Folge davon kann sein, dass viele von diesen eigentlich guten Eigenschaften, die Gott bei unserer natürlichen Geburt als Baby eigentlich schon für uns vorgesehen hat, dass die so degeneriert wurden, dass die abgewandelt wurden und dass sie ein Teil unseres sündhaften Fleisches wurden. Das ist ja so ein Begriff von Martin Luther, ne? Der redet ja immer von dem sündhaften Fleisch. Oder es kann auch sein, dass der Feind halt wirklich Zugriff auf unser Leben bekommen hat durch irgendwas und dass er das, was Gott eigentlich an Gutem in uns angelegt hat, dass er das abgewandelt hat und für was Böses verwendet hat. Dann passiert aber bei der geistlichen Wiedergeburt, also wenn wir von oben gezeugt werden, an diesem Tag, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen, da passiert es, dass diese Sachen dann sozusagen wieder zurückgepolt werden in das, was Gott eigentlich geplant hat. Ich sage mal ein paar Beispiele. Also Ungeduld ist ja eigentlich eine negative Eigenschaft. Also wenn man dauernd mit jemandem zusammenleben muss, der so ungeduldig ist und so, das kann wirklich, also ihr wisst, wie das ist, ne? Also das kann anstrengend sein. Wenn jemand, ein unerlöster Mensch, ungeduldig ist, das ist nicht angenehm. Wenn aber so jemand, der ungeduldig ist, sich bekehrt und zu Jesus kommt, dann heißt das gar nicht unbedingt, dass er diese Ungeduld so ganz ablegen muss. Das ist manchmal auch sowas, was man denkt, ich muss so alles, was in meinem früheren Leben war, das muss ich so ganz so richtig, das muss alles so richtig weg irgendwie. Es kann aber sein, dass das vielleicht eine Sache ist, die Gott eigentlich ursprünglich in dir angelegt hat. Und Ungeduld kann zum Beispiel eine ganz wichtige Eigenschaft sein bei Evangelisten oder bei Aposteln. Weil das sind oft Menschen, die richten sich nicht irgendwo so ein und sagen so, ja, hier bin ich jetzt und hier baue ich so ein bisschen Gemeinde und so. So die Evangelisten und die Apostel, das sind oft Leute, die so, ich sehe die oft wie mit so einem Feldstecher, mit so einem Fernglas. So, wo sind die Regionen, die unerreichten Regionen? Wo sind die Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Und es gibt keinen Grund, hier rumzusitzen und jetzt irgendwie hier so, sich ein schönes Leben zu machen, sondern raus in die Welt und das Evangelium zu den Menschen und nicht lange warten. Und dann merkt ihr, diese Ungeduld, die der unerlöste Mensch vielleicht früher hatte, die wird auf einmal zu was Gutem. Die wird zu einer Gabe, die Gott gebraucht. Und dann gibt es ja auch andere Beispiele. Was habe ich denn da noch? Die Phlegmatiker zum Beispiel. Die Phlegmatiker, das sind ja so die Leute, die immer so in ihrer Hängematte liegen. So, ach, ich kann mich ja überhaupt nicht aufraffen. Ich habe so überhaupt nichts Bock. Und am liebsten will ich ja immer meine Ruhe haben. Und ach, Leute, lasst mich doch einfach alle mal in Ruhe. So, das sind so die Phlegmatiker, ne? Also wenn wir schon über die Typen reden. Im Reich Gottes kann es aber sein, wenn ein Phlegmatiker zu Gott kommt, das kann sein, dass das ein Mensch ist, der total beruhigend zum Beispiel auf andere Menschen einwirken kann. Also Phlegmatiker sind oft auch dann im Reich Gottes die Leute, die Menschen so von ihrer geistlichen Wolke 7 runterholen. Also die Leute, die immer so auf Halleluja Wolke 7 schweben und so die Bodenhaftung schon komplett irgendwie verloren haben. Da kann es gut sein, wenn die mal so einen Melancholiker treffen, der ihnen vielleicht sagt so, komm mal wieder runter auf die Erde, hier gibt es auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Oder die Phlegmatiker sind oft auch Menschen, die anderen Leuten Güte beibringen können. Phlegmatiker sind oft so gütige Menschen, die so ja, dann mal zu jemandem sagen können, ja, jetzt behandle ich doch selber mal ein bisschen besser oder jetzt sei doch nicht mal so streng mit dir. Es gibt doch kein geistliches Programm, dass du irgendwas absolvieren musst. Nimm doch einfach mal die Gnade von Gott an. Und da merken wir, dass so eine unerlöste Eigenschaft, dass die im Reich Gottes einfach zu was ganz Tollem eigentlich werden kann. Dann gibt es diese Typen, die so immer der Boss sind, ne? Also so diese Leiter, die immer Firmen leiten, Vereine leiten, die sich schon in der Schule zum Klassensprecher haben wählen lassen, also Leute, die immer so der Boss sind. Das kann im unerlösten Zustand, können das wirklich ungenießbare Leute sein. Also diese Boss-Typen, das können manchmal wirklich so richtig tyrannische und machtbesessene und manchmal sogar gewalttätige Menschen sein. Also das kann richtig schlimm sein, wenn man mit einem unerlösten Boss-Typ zusammenarbeiten muss. Im Reich Gottes kann das aber sein, dass so jemand wirklich dann dadurch, dass er von oben gezeugt wird, durch den Samen von Gott, dass er sich verändert und zu einem richtigen Leiter wird. Also dass er wirklich jemand ist, der zum Beispiel Jugendarbeit machen kann, der junge Menschen um sich schaut und sagt so, ey Leute, jetzt wir erleben was mit Jesus und es lohnt sich mit Jesus zu leben. Kommt einfach mit und mach mit. jemand, der so führungsstark ist und der so visionär ist und der auch andere Leute anleiten kann und sagen, so, ich zeig dir jetzt mal, was geistliches Leben bedeutet, dann ich nehme dich da jetzt mal so richtig mit rein. So. Deswegen ist es wichtig für uns, dass wir auch so Eigenschaften, die wir selber haben, nicht verachten. Also ein anderes Beispiel habe ich noch, so Leute, die zum Beispiel sozial engagiert sind. Also Leute, die halt immer so sich in Wohltätigkeitsvereinen engagieren, die immer so die Welt verbessern wollen, die sich an irgendwelche Walfangboote ketten oder die sich ans Atomkraftwerk anketten und dann warten, bis die Fernsehkamera kommt, um ein leidendes Gesicht aufzusetzen. Das können im unerlösten Zustand, können das manchmal auch wirklich richtig unangenehme Leute sein. Die können richtig manipulativ sein, die können so richtig herrschsüchtig sein, die können so weltverbesserisch sein. Das kann ganz unangenehm sein, mit diesen Nervensägen zusammenzuarbeiten. Das sind oft sind so Leute Nervensägen. Das ist so, diese Leute, die so sozial engagiert sind. Aber im erlösten Zustand, wenn so jemand wirklich sein Leben radikal ändert, dadurch, dass er von oben gezeugt wird, wie kann so jemand sich verändern? Das sind die Menschen, die in der Gemeinde dann fürsorglich sind. Also solche Leute gründen in der Gemeinde dann manchmal so Hilfsdienste, wo man sich dann anmelden kann und sagen, ich brauche mal einen Babysitter oder ich brauche mal jemand, der meine Oma zum Arzt fährt, weil die nicht mehr laufen kann und so. Das sind Leute, die einfach Freundlichkeit bringen. Das sind Leute, die die Freundlichkeit von Jesus ausstrahlen. Das sind Leute, die auch manchmal so was Mütterliches haben, wo man sich hinflüchten kann, auch wenn es einem schlecht geht. Zum Beispiel, das sind die wirklichen Diener dann auch in der Gemeinde, Leute, die so eine dienende Haltung haben, die immer sich als Erste melden, wenn wir da draußen auf dem Tisch Listen auslegen, so nach dem Motto, wir machen eine Grillparty, trag dich ein, das sind die immer als Erstes auf der Liste stehen. Also, das ist das, was Gott aus solchen Menschen machen kann. Und manchmal werden diese Leute dann zum Beispiel auch Ansprechpartner für innere Heilung. Also wenn es darum geht, dass jemand nach innerer Heilung sucht, oft wendet er sich an so jemand, der so sozial eingestellt ist, der so ein Wohltäter-Typ ist. Also von oben gezeugt bedeutet, dass alle diese Eigenschaften wiederhergestellt werden, wie Gott sie sich ursprünglich vorgestellt hat. Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Von oben gezeugt, das ist so wie ich es verstehe, dass alle diese Eigenschaften, die wir haben, schon seit unserer natürlichen Geburt, die werden wieder so hergestellt, wie Gott sich das ursprünglich vorgestellt hat. Wir müssen also unsere Eigenschaften nicht verleugnen, sondern wir dürfen entdecken, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat. Es gibt nämlich keinen einheitlichen Jesus-Typ. Also wir bleiben auch mit derselben DNA, die wir von Gott bekommen haben, bleiben wir verschieden. Wir bleiben unterschiedlich. Und das ist eine tolle Sache, auch das zu entdecken. Und es ist ganz klar, die Bibel sagt uns, fleischliche Dinge oder fleischliche Angewohnheiten, die sollen wir ablegen. Aber viele Sachen, mit denen wir so anecken bei anderen Menschen oder unter denen wir vielleicht selber auch leiden, das sind vielleicht Eigenschaften, die Gott letztendlich im erlösten Zustand für was Gutes gebrauchen kann in seinem Reich. Und deswegen denke ich auch, dass das eine Sache ist, wo wir nachher in der Gebetszeit mal reingehen sollten und sagen so, Herr, ich muss das gar nicht verachten, wie ich bin, sondern ich möchte das entdecken, was du eigentlich gemeint hast, als du mich geschaffen hast. Also da gehen wir nachher auch noch ein bisschen rein. Eine Bibelstelle aus der Predigt von Serena wollte ich aber noch aufgreifen zum Schluss. Das war Hebräer 12, Vers 22 bis 23. Hebräer 12, Vers 22 bis 23. Sondern ihr seid gekommen, schreibt da der Autor des Hebräerbriefs, der wahrscheinlich Paulus ist, sondern ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Also Serena hat es ja ausgeführt letzte Woche, dass das griechische Wort für Erstgeborene Protokos heißt, also der als Erster Geborene, der als Erster Hervorgebrachte. Das ist das, was hier im griechischen Urtext steht. Als ich diese Predigt letzte Woche gehört habe, bin ich da ein bisschen drüber gestolpert, über dieses Wort Erstgeborener, weil in ganz vielen Völkern und Kulturen der Welt ist es so, dass dieses Wort Erstgeborener, das hat eine ganz besondere Bedeutung, also es hat eine ganz besondere kulturelle Bedeutung. Manchmal ist es auch so, dass es eine ganz besondere juristische Bedeutung hat. Also bei den Adelshäusern, bei den Königshäusern ist es zum Beispiel so, dass normalerweise der erstgeborene Sohn oder seit den letzten 100 Jahren vielleicht auch die erstgeborene Tochter, die führt praktisch die Adelslinie weiter. Das ist so festgelegt in diesen Statuten von den Adelsfamilien. Der erstgeborene Sohn oder erstgeborene Tochter führt diese Linie der Adelsfamilie weiter. Wir finden das ganz oft aber auch bei Israel und im Alten Testament, dass der Erstgeborene eine ganz besondere Position hat. Also oft hat der Erstgeborene eine besondere Stellung in der Familie. Vor allen anderen Geschwistern wird er hervorgehoben. Im Orient ist es zum Beispiel ganz oft so, dass der Erstgeborene beim Essen einen Ehrenplatz hat am Tisch. Also meistens sitzt er halt direkt neben dem Vater. Im Alten Testament sehen wir manchmal auch, dass der Erstgeborene einen ganz besonderen Segen vom Vater bekommt. Manchmal machen das die Väter kurz bevor sie sterben, dass sie halt alle ihre Kinder zu sich rufen und sagen, so, bevor ich jetzt hier abtrete, teile ich meinen Segen aus. Und oft ist es dann so, dass der Erstgeborene einen ganz besonderen Segen bekommt. Da gibt es ja dann auch diese Geschichte mit Jakob und Esau, wo die das da irgendwie vertauschen, ne? Es ist zum Beispiel in Israel auch so, dass das Erstgeborene von Mensch und Tier ist Gott geweiht. Das ist im Gesetz für die Juden so festgelegt. In den Mosebüchern steht, dass das Erstgeborene von Mensch und Tier ist Gott geweiht. Also die erstgeborenen Tiere werden geopfert, die werden wirklich geschlachtet für Gott. Mit den Menschen kann man das natürlich nicht machen. Und deswegen ist es so, dass das erstgeborene Kind oder der erstgeborene Sohn, der muss sozusagen beim Tempel von Gott wieder ausgelöst werden. Also eine Familie muss mit dem erstgeborenen Sohn zum Tempel hin und muss dort 5 Silberstücke bezahlen, um ihn sozusagen auszulösen. Weil eigentlich würde er Gott gehören, aber dadurch, dass man diese 5 Silberstücke bezahlt, darf man ihn sozusagen in der Familie behalten. Es gibt ja auch Beispiele, wie bei Samuel zum Beispiel, wo das erstgeborene Kind dann wirklich im Tempel geblieben ist für einen ganz besonderen Dienst. Und Serena hat es in ihrer Predigt so klar gemacht, im Neuen Testament bezeichnet Jesus sich selbst als der Erstgeborene Gottes und als der Erstgeborene in der Gemeinde der Erstgeborenen. Das ist interessant, ne? Also er ist der Erstgeborene Gottes und er ist der Erstgeborene in der Gemeinde der Erstgeborenen. Also wir sind alle komplett eine Gemeinde von Erstgeborenen. Hier habe ich auch ein paar Fragen an dich. Also, wie oft hast du schon mal gedacht, dass andere Leute in deiner Gemeinde vielleicht eine höhere Position oder einen höheren Status haben als du? Also zum Beispiel der Pastor oder die Leiter oder die Mitarbeiter. Oder wie oft hast du vielleicht schon gedacht, ja, schön, dass ich dabei sein darf bei dieser Gemeinschaft von Leuten, die alle so viel toller sind als ich und die alle viel geistlicher sind als ich und die alle so hingegeben sind und vielleicht werde ich ja auch irgendwann noch so. Oder vielleicht hast du schon gedacht, dass jemand, der sich lange vor dir bekehrt hat, bei Gott andere Rechte hat. Das ist auch ein Gedanken, den wir manchmal finden und der total falsch ist. Also ich sage mal ein Beispiel. Herbert erzählt ja immer, er hat sich 1972 bekehrt. Das ist ein tolles Jahr, weil ich bin da geboren. Also da hat er sich bekehrt. Ich kann mich da natürlich nicht bekehrt haben. Ich habe mich 1984 bekehrt. Serena hat sich 2001 bekehrt. Ist es jetzt so, dass Serena oder ich vor Gott einen anderen Status haben als Herbert? Nur weil er diese längere Zeitspanne mit Gott verbracht hat? Nein. Natürlich nicht. Wir sind alle eine Gemeinde der Erstgeborenen. Also wir haben vor Gott keinen anderen Status. Wir sind alle Erstgeborene mit den gleichen Rechten. Und auch hier ist es so, dass der Feind bei diesem Punkt immer versucht, irgendwie den Hebel anzusetzen und uns irgendwelche Lügen einzuflüstern. Also manchmal sagt er ja zum Beispiel, du bist noch nicht so weit, das dauert noch ein wenig und schau dir ruhig mal die tollen Leute in deiner Gemeinde an. Irgendwann wirst du genauso sein wie sie und irgendwann bist du ja dann auch mal so genauso nahe bei Gott wie diese Leute. Oder Gott hat dich lieb und wenn du dich ganz auf ihn einlässt, dann verdienst du ja seine Anerkennung und die Anerkennung der Leute in der Gemeinde. Und wenn du dich dann selber irgendwann wie so ein Erstgeborener verhältst, wirst du auch in deine Berufung hineinkommen. Und merkt ihr, was der Hintergrund von dieser Lüge ist? Diese ganzen Lügen, die der Feind sagt, er tut so, als ob er dich ermutigen wollte. Das ist das, was hinter diesen ganzen Sätzen steckt. Er spielt den Ermutiger. Und das ist das Perfide an dieser Masche. Er tut so, als ob er dich ermutigen wollte, so ein bisschen so eine geistliche Leistung zu bringen, dich anzustrengen, um in einen Status zu kommen, den du schon längst hast. Das ist nämlich die Lüge dabei. Er will von dir irgendeine Anstrengung sehen, die brauchst du gar nicht. Du brauchst sie einfach nicht. Du brauchst es nicht. Du bist schon längst ein Erstgeborener unter den Erstgeborenen. Dadurch, dass du zu Jesus kommst. Also wenn du solche Sätze oder solche Stimmen in dir hörst, dann sollten bei dir ab sofort wirklich alle Alarmglocken losschrillen. Also wenn es da noch keine Alarmanlage gibt, sage ich mal, bei dir innerlich, dann programmier heute Abend mal so eine Alarmanlage. Wenn du solche Lügen in dir hörst, dann kannst du ihnen entgegentreten und kannst sagen, nein, das ist eine Lüge. Ich bin ein erstgeborenes Kind bei Gott und ich bin gleichberechtigt mit allen anderen Erstgeborenen, die hier auch sind. Es gibt keinen Unterschied. Ich bin ein Erstgeborener unter allen Erstgeborenen und es gibt niemand, der besser oder schlechter vor Gott dasteht. Selbst wenn ich mich falsch verhalte, selbst wenn ich versage, ändert das nichts an meiner Stellung als Erstgeborener. Und wenn ich umkehre zu meinem Jesus, dann wird er mich immer annehmen. Er wird mich immer annehmen. Er wird mich nie zurückweisen. Und er wird an meinem Status als Erstgeborener, wird er nie was ändern. Ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt in der Gebetszeit da einfach noch ein bisschen reingehen. Ihr Lobpreiser, ihr könnt schon nach vorne kommen und schon mal ein bisschen instrumental auch spielen. Du kannst entweder auf deinem Platz bleiben oder auch hier vorne auf den freien Platz kommen, ganz wie du möchtest und einfach mal so mit Gott in Zwiesprache treten. Einfach mal so ein bisschen zu hören, was sagt er zu dir? Oder wenn du manche von diesen falschen Denkweisen bei dir entdeckt hast, kannst du die auch ablegen und sagen, okay Gott, Ich hab eine falsche Denkweise gehabt und ich habe auch danach gelebt, aber ab heute mache ich das nicht mehr. Und ich möchte dich fragen, wie siehst du dich selber? Wie siehst du dich selber? Siehst du dich als direktes Kind Gottes mit Gottes DNA? Lass es dir einfach mal zeigen, wer du bist bei Gott. Schau es dir mal an. Jesus, ich möchte sehen, wer ich bei dir bin. Als du mich geschaffen hast, gab es einen Plan. Du hast dir was ganz Konkretes vorgestellt, als du mich geschaffen hast. Okay, vielleicht habe ich lange Zeit nicht nach dem gelebt, was du dir vorgestellt hast. Aber jetzt gehöre ich dir. Ich entscheide mich dazu, dass ich ab jetzt aufhöre, nach meiner menschlichen DNA zu leben oder nach meiner Herkunft zu leben. Ich höre auf, meine DNA oder mein erlerntes Verhalten als Ausrede zu verwenden. Weil ich brauche das gar nicht mehr. Denn jetzt trage ich die beste DNA in mir, die es gibt. Die göttliche DNA. Und du hast mich verändert und du bewirkst es in mir. Du bringst es in mir hervor. Das, was du dir vorgestellt hast. Das, was dein ursprünglicher Plan war mit meinem Leben, Jesus. Du bringst es hervor. Jesus, ich wünsche mir, dass du mir bei meinen Charakterzügen zeigst, was du eigentlich damit gemeint hast. Vielleicht sind meine Charakterzüge nicht immer angenehm. Aber ich möchte mit allem, was ich bin, möchte ich so leben, wie du es dir gedacht hast. Da, wo du es möchtest, da darfst du mich verändern. Ich entscheide mich dazu, fleischliches Verhalten abzulegen und ich möchte entdecken, wie ich meine Charaktermerkmale und meine Wesenszüge positiv zum Bau deines Reichs verwenden kann. Ich danke dir, Jesus, dass ich mein Wesen, das du mir gegeben hast, niemals verleugnen muss. Ich muss mich nicht verleugnen, weil ich trage deine DNA. Danke, Jesus, dass du das in mir bewirkst. Falls ihr eure Augen noch nicht geschlossen habt, könnt ihr alle mal eure Augen schließen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dass du manchmal von dir selber gering gedacht hast, dass du gedacht hast, ich bin in der Gemeinde nicht so toll wie alle anderen, dann kannst du, während alle Augen geschlossen sind, kannst du einfach mal deine Hand heben und kannst sagen, ja, Herr, Das betrifft mich. Ich habe wirklich diese Gedanken gehabt. Ich habe wirklich diese Gedanken gehabt, dass ich in der Gemeinde weniger wert bin. Dass alle anderen toller sind als ich. Und ich entscheide mich dazu, dass ich mich ab heute wirklich als Erstgeborener betrachten will. Ich bin ein Erstgeborener. Ich muss nicht einer werden. Ich bin schon einer. Und das ergreife ich jetzt. Ich habe den gleichen Status wie alle anderen auch in der Gemeinde vor dir. Es ist keiner vor dir, besser oder schlechter. Ich bin nicht weniger wert als die anderen. Und ich entscheide mich dazu, dass ich den Lügen des Feindes nicht mehr glauben werde. Ich setze heute wirklich so eine Alarmanlage in mir an. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du sie programmierst, diese Alarmanlage. Dass wenn der Feind versucht, mich anzulügen, dass dann wirklich sofort alle Alarmglocken in mir losschrillen und sagen, Lüge, das ist eine Lüge, es stimmt nicht. Du bist ein erstgeborenes Kind Gottes, das die DNA von Gott trägt. Jesus, ich möchte mich selbst mit deinen Augen sehen. Ich möchte mich nicht mit meinen Augen betrachten. Ich möchte mich nicht mit den Augen meiner Mitmenschen betrachten. Ich möchte mich nicht mit den Augen betrachten, die irgendein Buch über Typenlehre über meinen Typ geschrieben hat. Sondern ich möchte sehen, wer ich bin in deinem Licht. Jesus, gib mir deine Sichtweise, damit ich mich selber sehen kann, wie du mich siehst. So wie du mich siehst, so möchte ich mich sehen.